Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge. Heute zum Thema Alternativen zu gängigen Online-Tools für moderne Webseiten. Mein Name ist Heiko Gossen. Bin aber natürlich heute nicht alleine, denn wie immer gibt es auch bei uns zu diesem Thema, bei den Themenfolgen, einen Gast und den stelle ich euch gleich vor. Aber bevor wir einsteigen, nochmal ganz kurz, worum geht es heute? Wir wollen heute aufzeigen, einerseits, wo die Probleme bei den großen Anbietern von gängigen Online-Tools liegen, welche Alternativen gibt es aber auch und welche Chancen haben Unternehmen damit, ihre Webseiten dann auch datenschutzkonform zu gestalten, oder vielleicht machen sie es heute auch schon mit den Tools, aber dann vielleicht auch die User Experience zu erhöhen. Mein heutiger Gesprächspartner dazu ist Philipp Roth. Er hat Online-Medien in Furtwangen studiert und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Digitalwirtschaft mit. In dieser Zeit hat er Teams aufgebaut, Unternehmen in Digitalstrategien beraten und den nach eigenen Angaben beliebtesten deutschsprachigen Blog rund um Meta- und Social-Media-Marketing mitbegründet. Beschäftigt sich heute vor allen Dingen mit den Themen Datenschutz, Nutzererfahrung und auch digitaler Souveränität in Europa und bringt genau diese Perspektive auch heute als unser Gast hier mit ein, aber vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist was ganz Zentrales auch für heute, seine Arbeit als Mitbegründer von Ignite Video mit ein. Herzlich willkommen, Philipp.
Hi, ich freue mich, da zu sein.
So, Philipp, schön, dass du die Zeit nimmst, mit uns heute mal durch die Themen durchzugehen. Wir haben es ein bisschen strukturiert. Wir werden zwei Blöcke machen. Der erste Block geht vor allen Dingen um Einbettungen in Webseiten wie Widgets, aber auch um Designthemen wie Schriftarten oder auch Einbindung von Videos, Recapture, Formularen, alles das, was der Nutzer auch sieht. Und dann werden wir im zweiten Block uns auch nochmal um das Thema Reichweitenmessung, Kampagnenmessung, das, was für Unternehmen natürlich im Rahmen der Webanalyse und des Trackings von besonderer Wichtigkeit ist, widmen. Bevor wir aber in diese Bereiche einsteigen, würde ich mit dir gerne nochmal so ein paar grundsätzliche Themen besprechen und auch über ein paar oder unsere Überlegungen, warum macht es überhaupt Sinn, sich über Alternativen auch Gedanken zu machen. Viele Unternehmen setzen ja natürlich heute eine Cookie-Banner ein, über den sie dann idealerweise sich von jedem User eine Einwilligung holen, all das machen zu dürfen, all diese Tools einsetzen zu dürfen und sind damit natürlich datenschutzrechtlich auch erstmal, ich sag mal, scheinbar auf dem guten Weg, auf dem sicheren Weg. Die Tücken liegen natürlich oft im Detail. Aber ich glaube, es gibt auch aus unternehmerischer Sicht sehr viele Überlegungen, die du dir auch gemacht hast und die sicherlich auch viel diskutiert werden, warum es auch trotzdem sinnvoll ist, über Alternativen nachzudenken. Wie ist deine Sicht und was sind deine Erfahrungen in dem Bereich?
Ich würde da einmal aufgreifen bei den unternehmerischen Dingen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Rate an Zustimmung und Nichtzustimmung eins der wichtigen KPIs ist, die man im Online-Business ganz oft übersieht. Also weil du hast ja dann, wenn du einen konformen Consent-Banner hast, was hoffentlich die meisten haben, mit gleichwertiger Zu- und Abstimmung, hast du keine geringe Rate an Menschen, die Nein sagen, weil sie einfach keine Lust auf Cookies, das Thema Tracking haben, gerade in Deutschland. Und dann bist du teilweise bei einer Rate von, je nachdem, wo die Menschen herkommen, ob die jetzt da dich gegoogelt haben und dann auf deine Webseite kommen und dich kennen, dann ist die Zustimmungsrate wahrscheinlich höher. Wenn du Online-Marketing machst und die kommen von irgendeiner Kampagne und kennen dich nicht, dann ist die tendenziell geringer.
Über welche dann können, Quoten sprechen wir da typischerweise?
Ich sag ganz gerne im Schnitt zwischen allen, wenn du es konform umgesetzt hast, dann ist es 50-50. 50-50 ja, nein. Wenn die Menschen organisch kommen, also über die Suche direkt auf deine Webseite, dann ist es tendenziell eher bei 70-80% ja. wenn du ein bisschen, also wenn die dich kennen und wenn du total unbekannt bist und die kommen über eine Kampagne auf TikTok oder Meta oder sonst irgendwo her, dann kann es schon mal sein, dass du zwischen 70, um die 70% Ablehnungsquote hast. Und dann bist du natürlich in einem super relevanten Faktor, weil auch das haben die meisten nicht auf dem Schirm ist. Und ich bin ja kein von Haus aus kein Datenschützer. Ich komme aus dem Online-Marketing, aus dem Bereich Experience. Und dann haben viele Unternehmen haben nicht auf dem Schirm, wie die Experience für die Menschen ist, die tatsächlich ablehnen. Und dann kommst du ganz oft auf, ich nenne es gerne Trümmerhaufen von Webseite. Also, weil du kommst dann von der Kampagne auf die Webseite, klickst auf Ablehnen und auf einmal ist die Experience eine ganz andere, als du die als Unternehmen geplant hast. Das heißt, die Menschen können vielleicht kein Formular ausfüllen, weil sie das Formular erst gar nicht sehen, weil du es von extern eingebunden hast. Das heißt, für alle, die ablehnen, fliegt dann ganz viel von moderner Web-Experience erstmal weg. Die Videos fliegen raus, die Schriften fliegen raus, die Formulare fliegen raus. Und natürlich fürs Unternehmen ganz viel von dem Tracking, das ich mache, darf ich nicht mehr machen. Und deshalb finde ich es einen super relevanten Aspekt, dass man das im Auge behält und zumindest diese Zahl kennt. Und dann, um nochmal eine Runde zu drehen, dann ist ja der erste Impuls, den man so als Product Owner von einer Webseite hat, okay, dann optimiere ich diese Zahl. Da bist du aber schon wieder in einer ganz falschen Ecke, weil du kannst ja den Consent-Banner an sich, darfst du ja nur sehr, sehr eingeschränkt optimieren, weil du hast ja einen ganz klaren gesetzlichen Rahmen, der dir eben nicht erlaubt, dass du das Ablehnen nur als Textlink klein irgendwie einen halben Kilometer weg vom Zustimmen machst und das Zustimmen quasi sehr groß, grün. Das sind ja genauso Dinge, die du nicht machen darfst. Und dann kommen wir halt auf die Ebene tiefer. Wie kann ich denn meine Web-Experience so optimieren, dass egal, was die Menschen machen, ob die jetzt auf Zustimmen oder Ablehnen klicken, eine gute Web-Experience kriegen. Das ist so das, womit ich mich im Kern beschäftigt habe und was mir quasi auch ein Anliegen ist, dass du immer eine gute Experience für die Menschen hast, also eine gute Erfahrung auf der Webseite und weil du dann automatisch als Unternehmen ja mehr konvertierst oder besseres Branding hast oder wie auch immer, was dein Ziel da gerade ist, wenn Menschen auf deine Webseite kommen.
Du hast es schon angesprochen. Wir haben natürlich bestimmte Rahmen, die auch mittlerweile von Gerichten ja schon auch geklärt wurden. Was ist im Bereich von Nudging? Also wie darf ich ebenfalls mit Farben arbeiten oder auch nicht arbeiten, was die Gleichwertigkeit von Ablehnen-Buttons angeht? Auch die Möglichkeit, nicht nur allen zuzustimmen, sondern auch eine Möglichkeit zu schaffen, alles abzulehnen. Das sind natürlich alles Grenzen, die es sehr schwierig machen, so Banner weiter zu optimieren. Und der Ansatz, den kann ich auch voll nachvollziehen, zu sagen, es ist natürlich nicht immer bei allen Webseiten genau geklärt oder nicht alle haben die gleiche Auffassung, was ist zwingend erforderlich, was ist nicht zwingend erforderlich. Das geht in beide Richtungen. Wie du schon sagst, manchmal funktioniert eine Webseite plötzlich nicht mehr. Da muss man natürlich auch sagen, dass vielleicht auch die Erforderlichkeit zu eng ausgelegt worden. Auf der anderen Seite wird es aber auch gerne schon mal in die andere Richtung zu weit ausgelegt. Dann sagt man, okay, da sind dann aber jetzt auch wieder Tools eingebunden, die bräuchte man vielleicht nicht. Also das heißt, man bewegt sich da auch datenschutzrechtlich natürlich immer ein bisschen auf dem Glatteis. Also natürlich gibt es mittlerweile eine Rechtsprechung, auch Aufsichtsbehörden haben relativ viel dazu ja veröffentlicht. Aber ich glaube, die Entwicklungen auch innerhalb von auch sogar kleineren Unternehmen auf der Webseite sind mitunter so schnell und nicht immer guckt da auch sehr regelmäßig jemand drauf, der das genau einschätzen kann und dann kann es auch im Tagesgeschäft schon mal sehr schnell schiefgehen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Einstellungen auf der Webseite, was gehört in den Cookie-Banner, in welche Kategorie und so weiter, die ist nicht immer sauber und man zieht es vielleicht als Datenschützer oder als Fachabteilung ab und zu wieder gerade, aber im Tagesgeschäft geht's halt, wenn die Webseite sehr dynamisch ist und lebt, dann auch natürlich immer mal wieder vielleicht in die falsche Kategorie und das birgt auch Risiken bis hin zu, das sehen wir ja auch und das ist ja auch Gegenstand von vielen Audits von den Aufsichtsbehörden mittlerweile, dass die Cookie-Banner schon Cookies setzen fürs Tracking und so weiter, bevor überhaupt die Zustimmung erfolgt ist. Und das ist natürlich auch ein weiteres Risiko, was wir haben. Dann gibt's natürlich weitere Herausforderungen. Wenn ich jetzt die großen Tech-Konzerne mir anschaue, wie Google oder Meta, die bieten mir natürlich viele Mechanismen und Tools auch kostenfrei an. Aber da gibt's natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Da bleibt, glaube ich, grundsätzlich immer die Frage, bietet der Dienst mir dafür eine Auftragsverarbeitung an oder ist es eine eigene selbstständige Verarbeitung? Das dann zu bewerten, welche Rechtsgrundlagen habe ich und so weiter, das ist natürlich eine Herausforderung, die da besteht. Das zweite ist immer auch die Frage der Übermittlung in Drittstaaten, insbesondere die USA, der da betrachtet werden muss. Und ich glaube, was auch immer mit reinspielt, ist ein Stück weit die Intransparenz, was passiert mit den Daten beim Anbieter. Das sind so zumindest aus der Datenschutzperspektive die Dinge, die da auffallen. Was wäre aus deiner Sicht so, auch was vielleicht aus wieder der User Experience heraus entsteht, was wären weitere Gründe dafür zu sagen, ich mache mir über datenschutzkonformere oder datenschutzfreundlichere Tools Gedanken?
Ich würde da wieder die Nutzererfahrung reinwerfen in den Ring, weil was meine Erfahrung die letzten Jahre gezeigt hat, ist, dass dieses Problemverständnis dafür, dass du die Lösung von großen US-Diensten oder auch europäischen Diensten, die nehme ich ja nicht aus, dass du die nicht mehr einbinden kannst oder anzeigen darf, wenn jemand keinen Konsent gibt. Das Problemverständnis dafür existiert oft gar nicht. Also du bist dann in Gespräch mit dem Unternehmen, du bist ein großer Kunde von diesem Unternehmen und wirfst das Problem in den Ring. Hey, ich kann dich nicht einbauen für die Hälfte meiner Besucher, weil du erfasst so viele Daten. Das müsste doch eigentlich auch ohne gehen. Ich brauche das nicht für die Erfüllung des Dienstes. Also ich brauche kein umfassendes Nutzerprofiling, nur weil ich hier einen Chatbot einbinden will. Das müsste doch eigentlich ohne gehen. Und dann gibt's dieses Problemverständnis in der Regel nicht, gerade wenn du mit US-Firmen sprichst. Also weil stößt du dann oft an eine gedankliche Grenze, die sagen, ja, wir sind doch GDPR-compliant. Und dann bist du wieder in diesem Thema, ja, das stimmt, ich bin GDPR-compliant, wenn ich dich in den Consent-Banner einbaue und Menschen zustimmen oder ablehnen. Aber darum geht's mir ja gar nicht. Ich will, dass ich deinen Dienst für alle meine Besucher nutzen kann. Und dieses Problemverständnis existiert oft nicht. Dann gibt's zum Teil irgendwelche Scheinlösungen, die dann zwar weniger Daten verarbeiten, weniger Daten erfassen oder mal keinen Cookie setzen. Wenn die reichen dann aber in der Regel nicht für, also die sind dann immer noch, die müssen dann immer noch in Consent-Banner und sind immer noch GDPR-pflichtig, weil sie nur weniger Daten erfassen, aber nicht in dem Sinne, dass du tatsächlich drumherum kommst und sie nicht in den Consent-Banner machen musst oder sie consentfrei sind. Und sie haben dann oft auch gar kein Interesse, das so zu realisieren. Also kein eigenes business-relevantes Interesse, tatsächlich mehr auf Datenschutz zu achten. Das ist so eins der Themen. Und was ich auch oft noch wahrnehme, ist, dass gerade wir in Europa, da bin ich jetzt ein bisschen bei europäischer Souveränität, ganz einfach blind auf den großen US-Dienst setzen, anstatt dass wir uns über eigene Alternativen Gedanken machen, die das für uns als Europäer mit unseren europäischen Regeln entsprechend gut umsetzen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Aus einer Anbieterperspektive halte ich das auch für sehr wichtig. Also denke, dass wir da schon auch politisch ist da sicherlich Handlungsbedarf, das weiter zu fördern. Ist aus einer Unternehmensperspektive natürlich seltener die Motivation, sich dann für andere Anbieter zu entscheiden, wenn man das Produkt vielleicht besser, vielleicht sogar günstiger, natürlich von einem US-amerikanischen Anbieter dann auch erhalten kann oder vielleicht sogar es sogar kostenfrei bekommt. Deswegen gibt's natürlich glaube ich, auch Argumentationsbedarf. Also klar, Datenschutz ist immer ein relativ einfaches Dokument zu sagen, ein Argument zu sagen, das ist halt datenschutzkonformer vielleicht oder es ist datenschutzkonform, weil es halt aus Europa kommt, wobei das natürlich kein Automatismus ist. Auch das will nachgewiesen werden. Nicht jedes Tool, was aus Europa kommt, ist automatisch DSGVO-konform, sondern das hat natürlich sehr viel auch damit zu tun, wie es gestaltet ist, wie es konzipiert ist, wie Datenverarbeitungen stattfinden, wie Verträge aussehen etc. pp. Also da muss man schon, glaube ich, genau hinschauen. Ein anderes Thema ist natürlich der Kostenteil. Was wäre aus deiner Sicht trotzdem argumentativ oder was wären gute Argumente auch für einen Anbieter, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für einen Dienst, den er vielleicht von einem US-Anbieter kostenlos bekommen würde und für eine europäische Variante dann aber vielleicht ein bisschen was dafür bezahlen müsste?
Ja, ich bin jetzt ja sehr nah am Videothema dran, da kommen wir nachher noch zu. Aber wenn du jetzt nur auf die Zahlen schaust, du bist ein Unternehmen, du investierst in der Videoproduktion, einen Imagefilm oder irgendwelche Kurse, Inhalte, die Produkte erklären, die Produkte zeigen, die das anfassbar machen. Und nehmen wir an, du investierst dafür irgendwie 20.000 Euro, hast das einmal durchproduziert und dann ist ja dein Ziel, dass es möglichst viele Menschen sehen und dann am Ende dieser Wertschöpfungskette zu sagen, ich mache das jetzt auf meiner Webseite, ich nehme dafür, aber es ist mal explizit YouTube, ich lade es auf YouTube hoch, mache es auf meine Webseite. Und dann kann ich es aber der Hälfte gar nicht anzeigen, weil die Hälfte sagt, nee, ich habe den Cookie-Consent nicht gegeben. Das heißt, du musst die YouTube-Videos rausnehmen oder musst diese Zweiklick-Lösung davor schalten. Das ist halt dann ein unternehmerischer Denkfehler, weil am Ende des Tages sparst du dir wahrscheinlich 9 Euro im Monat oder 8 Euro im Monat oder sei es 69, 75 Euro. Es kostet ja nicht so viel, dann auf eine andere Lösung zu setzen, die dafür sorgt, dass die Menschen diese Videos mehr sehen. Und du hast sie ja nicht grundlos optimiert. Also wenn du jetzt in einem Vergnügungspark bist und du hast in Videoproduktion investierst und man sieht die Achterbahn, man sieht die Emotionen, die du da vermitteln willst, dann hast du ja die Grundannahme, dass wenn du das zeigst, dass du dann auch automatisch mehr Eintrittskarten verkaufst, mehr Besucher kriegst. Und dass quasi dein Videoinhalt diesem Ziel zuträglich ist. Und das ist im Kern dann das Pro-Argument, vielleicht auch mal für einen Dienst ein bisschen was auszugeben, wenn du dann dafür sorgst, dass deine anderen Business-KPIs damit auch steigen. Und wenn der Dienst, den du da einsetzt, so wenig Mehrwert bringt für deine eigenen Business-KPIs, dann würde ich generell nochmal hinterfragen, ob du den tatsächlich überhaupt brauchst. Also da hast du dann die konzeptionell strategische Frage, bringt es mir jetzt tatsächlich was? Nutze ich lieber 3 Tools, die mich tatsächlich weiterbringen, anstatt 15 kostenlose, die mich dann aber vor andere Probleme stellen? Das ist so diese Denkweise. Und generell bin ich bei dir, ich wäre gerne in Zukunft irgendwann an einem Punkt, wo man nicht immer sagt, das ist eine gute europäische Alternative, aber da ist Folgendes irgendwie nicht so geil, wie wenn du den US-Rivalen nimmst, sondern dass man kein Aber hat, sondern eher ein positives Aber. Also im Sinne von, das ist eine coole europäische Alternative, die ist auch für mich als europäisches Unternehmen besser, weil dass du quasi dann in die Argumentation kommst. Aber wir sind ja ganz oft, haben wir ja akzeptiert, dass die Welt so ist, wie es ist und dass ich das Ding nur einbauen kann, wenn ich den Cookie-Consent habe. Oder das Ding nur einbauen kann, wenn ich die komplette Lösung mit allem, was dahinter steht, mit einkaufe, anstatt nur das, was ich quasi für die Lösung von meinem Problem brauche. Das würde ich an der Stelle quasi mitgeben, das auch einmal unternehmerisch zu betrachten. Was passiert denn tatsächlich, wenn ich es anders mache? Habe ich da einen Uplift? Was passiert, wenn ich eine Online-Kampagne fahre und ich brauche erst gar kein Cookie Consent, weil zumindest die Landingpage, gar nicht meine ganze Unternehmenswebseite und alles, aber die Landingpage, wo die Menschen dann landen, gar keine Cookie-Abfrage mehr hat, sondern du landest direkt wieder nahtlos in der Experience, die ähnlich gut ist wie auf der Plattform, wo du herkommst. Du kommst ja von Instagram oder von TikTok, wo die Experience total clean ist und alles super gut abläuft, und dann landest du auf einer Webseite und siehst erstmal vollformatig auf deinem Smartphone den Consent-Banner. Was passiert, wenn du das nicht brauchst und die Menschen sind direkt wieder in deiner Experience und es geht da weiter? Hast du dann einen Uplift in Conversion, in Besuchszeit, in was auch immer dein Ziel hinter der Kampagne gerade ist? Was passiert da? Und da sind wir schon bei business-relevanten KPIs, wo man umdenken kann an der Stelle.
Das Traurige ist ja mittlerweile als Datenschützer zumindest, ich weiß nicht, ob es anderen Usern auch so geht, wenn man auf eine Webseite kommt und da kommt kein Cookie-Banner, dass man schon misstrauisch wird, weil man glaubt, die haben es halt vergessen oder nehmen es nicht ernst. Aber vielleicht ist es auch ein Umgewöhnen oder vielleicht ist es auch wirklich nur eine Spezialität von Menschen, die da halt einfach affin sind. Grundsätzlich aber gebe ich dir völlig recht und ich glaube, das ist halt auch das, wo wir dran arbeiten sollten. Müssen aber auch dazu sagen, man muss sich ja immer auch über seine Webseite im Klaren sein, was ist die Relevanz für mein Geschäft und wie viel stecke ich da auch rein. Ich denke, es gibt nach wie vor sehr viele Webseiten, für die ist es völlig runterpriorisiert. Die sind nur da, weil sie irgendwie zum guten Ton gehören. Aber da muss man dann auch wieder sagen, okay, was braucht es denn auch dort an Technologie, die wirklich ein Cookie-Banner benötigt, was typischerweise ja dann nicht in Messen von Reichweite oder so resultiert. Und da kann man sicherlich auch, selbst wenn die Webseite dann nur eine untergeordnete Rolle spielt fürs eigene Geschäft, genau kritisch hingucken, genau wie du sagst, was ist halt wirklich relevant für mein Geschäft. Weil dann kommen wir nämlich auch noch zu dem Punkt, der sicherlich auch bei vielen Cookie-Bannern problematisch ist, ist dann natürlich die Fülle an Diensten, die mitunter dort eingebunden sind. Und das hebt ja auch nicht gerade die Transparenz, also macht es halt auch datenschutzrechtlich wieder schwieriger, die Einwilligungen abzubilden. Und man hat ja manchmal auch das Gefühl, da sind sehr viele Dienste drin, die vielleicht gar nicht benötigt werden. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich sehe das, da spreche ich jetzt primär über größere Unternehmen oder größere Mittelstand in Deutschland. Meine Erfahrung ist da, dass ganz oft die Consent Management Plattform, also CMP, über die komplette Web Experience gestülpt wird. Also du hast eine Plattform im Hintergrund, die alles managt. Das ist zwar einfacher, weil du bist dir dann, du hast es einfacher zu managen. Du hast, wenn du einmal das Ja oder Nein hast, weißt du, du hast es auf jeder deiner Entity, also auf der Startseite, auf einer Kampagne-Landingpage, auf Produktwebseite für irgendwas anderes, weil es ist ja oft nicht nur die eine Webseite, die du als großes Unternehmen hast, sondern verschiedene B2C, B2B-Bereich, wie auch immer aufgeteilt. Und dann kommst du ganz oft in eine Ecke, wo du hast jetzt irgendwie 7 unterschiedliche Webseiten, die dahinter hängen. Jede benutzt ein bisschen andere Dienste. Die eine braucht B2C-Dienste, die andere braucht B2B-Dienste. Und auf einmal hast du halt nicht 5 Menschen, also 5 Anbieter unter optional Statistik oder optional Marketing, sondern es sind 100 oder 120. Und da muss man sich tatsächlich fragen, braucht das wirklich oder ist es den Aufwand wert, das ein bisschen dedizierter zu machen? Weil das habe ich vorhin schon quasi kurz anblicken lassen. Lohnt sich, das aufzutrennen auf die verschiedenen Entities, dass ich den Consent nur dann erfasse, wenn ich ihn auch tatsächlich brauche? Weil du bist dann teilweise auf Konzernwebseiten, da sind irgendwie 100, 200 externe Dienste drin. Und das bin ich. Ich bin zwar kein Datenschützer, aber mich interessiert es dann schon immer, ja, wenn ich jetzt auf Annehmen klicke, habe ich tatsächlich, sind diese 150 Dienste tatsächlich aktiv und feuern die irgendwo einen Cookie und dann klickst du auf Annehmen und dann merkst du auf einmal, ach krass, das Einzige, was tatsächlich passiert, ist, dass sie Google Analytics im Hintergrund laden. Alles andere, was sie da erwähnen, passiert gar nicht auf der Startseite. Und ich finde, da muss man sich schon hinterfragen, ist dieser einfache Weg, das quasi über alles zu stülpen, der richtige, oder ist es für den Besucher, also mich als Mensch, der auf die Webseite kommt, nicht der bessere Weg, dass ich vielleicht auf der B2C-Webseite, wo ich mehr mit interaktiven Diensten spiele oder sowas, mehr solche Diensten zustimmen muss und dann vielleicht die Zustimmung nachhole und auf der B2B-Webseite gar nicht oder weniger. Also, dass man da nicht in dieses One for All oder eine Lösung über alles direkt nachdenkt, also direkt drin sind, weil, und das kann ich dann als Externer gar nicht so gut beurteilen, dass dann nur mein persönliches Gefühl ist, dass es zum Teil auch veraltet ist. Also, dass du dann auf Unterseite XY einmal irgendeinen Dienst eingebaut hast und die Fachabteilung macht dann ein halbes, halbes Jahr was anderes und ändert die Seite und dann fliegt der Dienst raus, aber die dann fürs Consent, also fürs CMP verantwortlich sind, kriegen gar nicht mit, dass du Anbieter XY gar nicht mehr benutzt seit einem halben Jahr. Also da würde ich auch bezweifeln, dass die Kommunikationsketten so 1:1 gut laufen. Und am Ende des Tages ist es ja schon immer ein Interesse, möglichst wenig in diesem Banner drin zu haben, möglichst wenig Daten überhaupt zu erfassen. Und wenn die Endnutzer zum Teil auch ein bisschen aufmerksam gegenüber solchen Themen sind, würde ich sagen, ist auch kein gutes Zeichen als großer Konzern, da irgendwie 150 Dienste drin zu haben. Also da schluckst du dann schon zweimal im Sinne von, klicke ich jetzt tatsächlich auf alle akzeptieren oder klicke ich auf alles ablehnen oder bin ich im Zweifel auch einfach weg, weil ich diesem Ding gar nicht mehr vertraue.
Also da glaube ich, ist ganz ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich die, ich nenne es mal Cookie-Hygiene, zu sagen, ich habe eine Art Inventar und ich prüfe das auch jedes Mal, was wird denn wirklich noch eingesetzt. Weil auch das ist natürlich intransparent, wenn ich Einwilligungen einhole für Dienste, die halt gar nicht laufen. Andersrum ist natürlich meine Erfahrung, dass man eher genervt ist, wenn man auf einer Seite bleibt, dann plötzlich wieder Cookie-Banner auftauchen. Ja, wo man denkt, so, ich habe da eigentlich schon auf alles ablehnen oder alles einwilligen geklickt. Warum kommt jetzt wieder der Banner? Kann der sich das nicht merken? Das ist so das, was entsteht, wenn man halt nicht in die Banner sich natürlich im Detail anguckt, in was hat man denn eingewilligt? Und da ist natürlich bei der Vielzahl, wenn man mal ein bisschen ein paar Seiten abklappert, das ist natürlich auch nichts, was jemand wirklich dann regelmäßig macht. Meine Routine ist halt mittlerweile eher zu gucken, standardmäßig, wo ist der alles ablehnen Button? Andere stimmen vielleicht auch grundsätzlich zu. Ich mache mir zumindest nicht die Mühe, reinzugehen, einfach weil man ist ja, weiß nicht, wie viel Cookie-Banner man am Tag so wegklickt. Man ist ja gar nicht, man nimmt ja gar nicht die Zeit, sich wirklich differenziert anzusehen, in welche Kategorien soll denn alles eingewilligt werden. Also ich zumindest persönlich mache mir diese Mühe nicht und differenziere nicht, sondern lehne halt ab oder stimme zu. Hast du da ähnliche Erfahrungen oder habt ihr da ähnliche Erfahrungen oder ist es tatsächlich so, dass viele User dann auch differenzierter zustimmen und ablehnen?
Eine Erfahrung teilen. Also am Ende des Tages klickt keiner wirklich alle Dienste zu. Du hast entweder die Menschen, die alles zustimmen, weil sie genervt von diesem Banner sind, und dann hast du die anderen, die auf der möglichst schnellen Suche nach dem Ablehnen-Button sind, um alles abzulehnen, aber es gibt keinen wirklichen Zwischenweg. Den Zwischenweg sehe ich nur manchmal bei, ich nenne es mal, schlecht gelöster Wiederabfrage, wenn jemand abgelehnt hat und du siehst dann irgendeinen Inhalt nicht und da ist dann die Zweiklick-Lösung drüber. Und da steht dann, du musst bitte akzeptiere die entsprechenden Cookies, damit du zustimmen kannst. Und dann geht der Standard-Cookie-Banner wieder auf und du hast wieder nur als Endnutzer die Option, entweder stimme ich jetzt allem zu oder ich klicke wieder auf Ablehnen und dann klickst du wieder auf Ablehnen und der Inhalt ist immer noch nicht da und dann hast du natürlich eine super schlechte Erfahrung beim Endnutzer, weil du kannst dann nicht sagen, ich möchte jetzt nur zustimmen, dass dieses Formular von irgendwo geladen wird, sondern du musst wieder alle 150 Dienste mitkaufen, wenn du auf einmal die Menschen kontaktieren willst oder den Chatbot nutzen oder was auch immer.
Ja.
Und das ist, da sehe ich es, aber tatsächlich gibt's, ich würde sagen, ist wahrscheinlich unter 2% der Menschen, die dediziert Auswahl treffen. Ich nehme jetzt, Statistik ist für mich okay, Marketing aber nicht. sondern es ist immer ja oder nein, sofern es denn tatsächlich so gelöst ist, dass du zu- oder abstimmen kannst. Es gibt ja immer noch, nach x Jahren gibt es ja immer noch genügend Webseiten, wo du den Ablehnen-Button suchst oder der auf der zweiten Ebene verschwindet. Da würde ich schon sagen, dass sehr, also dass die Menschen, die tendenziell auf Ablehnen klicken, dann erstmal eine Stück weit negative Erfahrung mit dem Unternehmen haben, weil wo ist das denn jetzt meine Option abzulehnen, weil ich will das nicht. Und das ist halt dann auch nicht gut, wenn du dem Menschen, der da gerade kommt, irgendwas vermitteln, irgendwas verkaufen, dich gut präsentieren willst.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht und dann ist man schneller von der Webseite wieder weg, als dem Anbieter wahrscheinlich lieb ist, wenn man dann bestimmten Content auch nicht nur individuell sozusagen aktivieren kann. Okay.
Genau, und das würde ich auch gar nicht so oft, also du bist datenschutzaffin, ich bin datenschutzaffin. Da ist meine Erfahrung, das betrifft nicht nur eine datenschutzaffine Zielgruppe, sondern immer mehr Besucher und Besucherinnen von der Webseite klicken standardmäßig auf Ablehnen. Also da ist der Trend nicht abnehmen, sondern da ja jetzt am Anfang war der Ablehnen-Button tatsächlich noch viel öfter versteckt als heutzutage, aber je mehr das kommt, desto mehr nutzen auch die Optionen, wenn ich die Option habe, dann klicke ich auf Ablehnen. Also da ist kein abnehmender Trend, sondern das ist tatsächlich auch die breite Öffentlichkeit, die auf Ablehnen klickt und nicht nur wir in unserem Dunstkreis, die so ein bisschen affin mit dem Thema sind und wissen, was da passiert.
Dann lass uns jetzt mal konkret zu einigen Tools kommen. Wir haben ja schon gesagt, wir machen das in zwei Blöcken. Wenn wir jetzt mal mit dem anfangen, was ja auch euer Schwerpunkt ist, das Thema Video. Da ist natürlich, ich glaube, der Platzhirsch ist da nach wie vor YouTube. Das heißt also, sehr viele bieten dann natürlich, binden auf ihren Webseiten YouTube-Videos ein. Vimeo ist sicherlich auch ein bekannter Anbieter. Was sind aus deiner Sicht da die häufigsten Probleme, datenschutzrechtlich oder auch von der User Experience?
Ich fange mal beim allgemeinen Problem an. Also beide Anbieter, die du genannt hast, haben eine Lösung, die heißt dann Do Not Track oder No Cookie, die weniger Daten erfasst, aber beide haben keine Lösung, die quasi konsentfrei ist. Das heißt, für alle Menschen, die auf Ablehnen klicken, musst du tatsächlich jedes YouTube-Video ausblenden, jedes Vimeo-Video ausblenden. Bei YouTube ist es oft noch einfacher, weil YouTube-Videos ganz oft konzeptionell inhaltlichen Schwerpunkt haben. Also du vermittelst da, du machst ein Tutorial oder du erklärst ein Produkt und das dauert dann drei, vier Minuten oder du erklärst eine Stellenanzeige, wie dein Job in Zukunft aussieht, was du als Mechatroniker in der Firma XY tust quasi. Das heißt, haben einen Kontext, die musst du alle ausblenden oder hinter die Zweiklick-Lösung machen und dann muss das Video schon sehr gut sein oder sehr interessant sein, damit die Menschen zustimmen bei der Zweiklick-Lösung. Das heißt, du verlierst eine ganze Menge an Views, also wenn du so ein inhaltliches Video hast. Und wenn du dann andere Anbieter wie, weil Vimeo, wisst ihr ja, es gibt ja Videohosting und zig Anbieter dazu nimmst, dann hast du ganz oft Videos, die keinen expliziten Inhalt vermitteln, sondern die nur für die Nutzererfahrung da ist. Ich nehme mal das Vergnügungspark-Beispiel wieder. Kommst auf die Webseite vom Vergnügungspark und im Hintergrund fährt halt automatisch schon die Achterbahn los. Das heißt, du erlebst ein bisschen mehr diese Webseite und du siehst von der Aufführung am Abend, wie die Menschen tanzen, wie die glücklich sind, wie die einen Cocktail trinken oder sowas. Das heißt, du erlebst es mehr und da tut es dann schon wirklich weh, wenn du für die Hälfte der Menschen, die auf Ablehnen klickt, diesen Inhalt durch statische Bilder ersetzen musst, weil du hast keine Option, es quasi rechtlich wirklich gut dann zu integrieren oder auszuspielen. Und das einer der größten Nachteile. Jetzt kannst du dir überlegen, gut, wie löse ich das? Ich will, dass alle meine Menschen, also an der Stelle waren wir quasi, da kommt dann auch Ignite Video ins Spiel. Wie lösen wir das, dass ich tatsächlich allen Besuchern die Videos zeige? Dann hast du verschiedenste Optionen. Du hostest das selber. Das heißt, du legst die Videos auf deinem eigenen Webspace ab, da wo auch die ganze andere Webseite ist, dann brauchst du keinen Consent, kannst das allen ausspielen. Da stößt du schnell an Performance-Grenzen, weil ganz oft der Traffic inklusive ist, in Anführungszeichen, bei deiner Webseite, aber die Bandbreite nicht. Und Video ist was ganz viel Bandbreite braucht. Also du brauchst viel Datenübertragung in kurzer Zeit und die ist oft gedeckelt. Das heißt, da kommst du an eine Grenze. Oder du baust dann deinen eigenen Video-Hosting-Service. Das ist aufwendig. Und an der Stelle waren wir quasi, haben uns gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich alle Videos, die ich produziert habe, rausschmeißen muss für die Hälfte der Zielgruppe. Und wir brauchen eine Lösung, die das löst. Und das lösen wir quasi mit Ignite Video, dass du Videos konsentfrei einbetten kannst, weil wir keine Nutzerdaten verarbeiten. Also wir speichern nicht mal eine IP-Adresse kurzfristig. Klar, die kommt bei uns an, weil es ist Internet und du brauchst sie, um Daten zu übertragen, aber mit der wird nichts angestellt. Und dann kannst du quasi allen die Videos ausspielen, auch wenn die einen Experience-Part haben. Du brauchst nie eine Zweigdick-Lösung. Es hat einen direkten Uplift. Das ist zum Beispiel beim Thema Video total relevant.
Jetzt sagst du, klar, ich habe das Bandbreitenthema, wenn ich selber hoste. Das gibt ja auch Möglichkeiten, das über Proxy-Lösungen über den eigenen Server laufen zu lassen, habe ich natürlich das gleiche Problem. Da wird es dann auch schnell mit der Bandbreite und dem Traffic vielleicht problematisch. Die Einbindung oder die Einbettung, wenn du jetzt sagst, das macht ihr natürlich besser, weil ihr keine Cookies setzt, ihr braucht dann auch keine Daten für eigene Auswertungen und so weiter. Das ist datenschutzseitig ja alles auf jeden Fall schon mal sehr begrüßenswert. Vielleicht mal datenschutzrechtlich dann einen Blick drauf. Ihr bietet euren Kunden auch eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung an?
Genau, die kannst du mit uns schließen. Wobei auch da, also die Standardprozesse in jedem Unternehmen ist immer, du musst eine Auftragsdatenverarbeitung mit dem Anbieter schließen, wobei wir am Ende ja keine Daten von den Besuchenden verarbeiten. Und darum geht's ja in der Regel primär in so einer Vereinbarung. Das heißt, unsere Vereinbarung sieht dann ein bisschen anders auf als vielen Stellen, wo typischerweise alles aufgelistet wird, steht dann bei uns, wir verarbeiten keine Daten der Besuchenden, auch nicht die IP-Adresse, die wird auch nicht gespeichert und sowas. Das heißt, es sieht dann am Ende des Tages, ist der kürzer und stellt aber natürlich nochmal klar, was alles passiert und nicht.
Also kurze AVV ist immer begrüßenswert und auch die Klarstellung keiner Weiterverarbeitung. Grundsätzlich, glaube ich, ist sie schon erforderlich, weil natürlich die IP-Adresse verarbeitet ihr streng genommen ja schon, auch wenn ihr sie dann nicht speichert und weiterverarbeitet. Aber die Verarbeitung findet natürlich statt und die Einbindung und die Übertragung an euch durch die Einbindung. Deswegen grundsätzlich aus datenschutzrechtlicher Sicht würde ich sagen, macht sie auf jeden Fall Sinn und sollte dann aber genau das beschreiben, was du auch gesagt hast. Genau. Dann lass uns mal weitergehen zum nächsten Tool. Was natürlich häufig eingesetzt wird, ist Recapture, also Tools, um Spam zu vermeiden. Das Google Recapture ist da sicherlich eines der beliebtesten. Auch da hatten wir schon Rechtsprechung bei uns in den News darüber berichtet, dass auch Recapture nicht zu den zwingend erforderlichen Tools gehört. Also das heißt auch etwas, was nur dann über eine Einwilligung funktionieren würde. Wie sind da deine Erfahrungen und welche Herausforderungen hast du da sonst darüber hinaus noch eventuell wahrgenommen?
Also wenn ich aus der konzeptionellen Sicht komme, würde ich das tatsächlich noch höher priorisieren als das Thema Video, weil jetzt will ich uns selber nicht schlecht machen, aber wenn das Video nicht läuft, läuft halt das Video nicht. Aber wenn du den Consent für Google Recapture nicht gibst, und das erlebe ich tatsächlich auf Webseiten, dann kannst du keine Formulare abschicken. Also dann bist du als Mensch, ich möchte jetzt dieses Unternehmen eben kontaktieren, warum auch immer, ich will mich bewerben oder ich habe eine Rückfrage zu dem Produkt oder ich habe eine Beschwerde, was auch immer, dann läufst du in der Hürde, dass du dieses Formular nicht abschicken kannst, weil du Google Recapture nicht angezeigt kriegst als Endnutzer. Und das ist dann tatsächlich aus Experience-Sicht super fatal, weil du dann eine totale hohe Hürde hast. Und wenn es jetzt der positive Grund ist, ich habe eine Rückfrage zu einem Produkt, dann ist halt die Frage, melde ich mich überhaupt noch bei dem Unternehmen oder ich möchte mir einen Account anlegen. Mein Ziel ist, dass ich total viele Nutzer kriege und die Hälfte legt sich keinen Account an, weil sie das Capture nicht sehen. Also das ist tatsächlich super essentiell. Und da würde ich mir an der Stelle sofort Gedanken über eine Alternative machen. Es gibt alternative Anbieter, zum Beispiel Friendly Capture, die auch konsentfrei sind, die man quasi auch ohne Consent für alle Benutzer nutzen kann, wenn man eine Out-of-the-Box-Lösung will. Und ansonsten gibt's natürlich noch andere Lösungen, Spam zu vermeiden, die auch ganz ohne Drittanbieter auskommen. Also wenn du quasi so eine Lösung dann selbst hostest, weil es ist ja eines der zentralsten Bestandteile von so einem Ding, wenn du das selbst hostest, dann hast du das Problem auch nicht. Oder du hast ja noch strengere Firewall zwischen dir und den Besuchern, die sowas dann rausfiltern. Aber das sorgt tatsächlich bei mir für richtiges Kopfschütteln, wenn ich auf Ablegen geklickt habe und ich kann mich dann nicht ich kann die dann nicht kontaktieren oder irgendwas super Essentielles nicht durchführen, mich nicht registrieren.
Ja, es ist ein Riesenfrustpotenzial, finde ich, wenn man zum Beispiel in einem Online-Shop sich irgendwie einen Warenkorb zusammengestellt hat und dann aus diesen Gründen die Bestellung zum Beispiel nicht aufgeben kann. Also von daher absolut, absolut nachvollziehbar. Friendly Capture hast du jetzt schon angesprochen. Es gibt ja auch einige zumindest, die das dann über so eine kleine Textaufgabe lösen, also gar nicht irgendwie nochmal mit einem Anbieter im Hintergrund arbeiten. Da stelle ich mir aber vor, dass das in Zeiten von AI wahrscheinlich auch schon wieder herausfordernder geworden ist, damit wirksam die wirkliche Sicherstellung, dass es sich um einen Menschen handelt, herzustellen, das, was ein Capture ja typischerweise erreichen möchte. Hast du da irgendwie auch Erfahrungen in diese Richtung wahrnehmen können?
Also ich am Ende des Tages stimme ich dir zu. Ja, durch AI, wenn du so eine eigene Lösung dir zusammenbaust, jetzt hast du ja immer das Katz-und-Maus-Spiel, kann das jetzt erkannt werden von der AI? Und da entwickelt sich leider die AI auch weiter, indem sie sowas immer öfter knackt. Und da bist du und quasi diesen Aufwand verlagerst du ja, wenn du einen externen Anbieter nimmst, auf dessen Seite, dass der sich da weiterentwickelt und immer das Katz-und-Maus-Spiel quasi probiert auf seiner Seite gewinnen zu lassen. Aber ja, es wird immer schwieriger in Sachen von AI. Es wird auch immer schwieriger in Sachen von AI, wenn du jetzt auf Fake-Account gehst oder auf Anfragen, die nicht echt sind, die dann tatsächlich zu erkennen. Also weil ja auch der Input quasi, die Qualität des Input-Spams steigt gerade auch an. Und dann ist es nicht mehr so, dass der Nutzer-Account einen kryptischen Namen hat, sondern der hat wahrscheinlich eine relativ realistisch aussehende E-Mail-Adresse, einen relativ realistisch aussehenden Namen. Das heißt, da wird es auch schon schwieriger, das dann einfach zu erkennen. Und vielleicht preist er dir auch nicht nur irgendein halbwegs illegales Produkt übers Kontaktformular an, sondern hat eine halbwegs relevante Anfrage. Also es wird schon immer schwieriger.
Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns den nächsten Kandidaten an. Sehr gerne genutzt sind dynamische Karteneinbindungen durch Google Maps. Ist natürlich super, um Kunden vielleicht zu erklären, wie man zu einem findet, zum Unternehmen, oder um verschiedene Filialen, die man weltweit, bundesweit, wo auch immer hat, darzustellen. Gibt's also auch viele Anwendungsfälle. Aber auch da haben wir natürlich das Problem, es findet im Hintergrund immer eine Datenübertragung an Google statt, mit den voreingangs ja schon genannten Herausforderungen. Wie ist da deine Sichtweise? Was für Alternativen schlägst du vor?
Da, also so eine richtig, richtig sexy Alternative habe ich da tatsächlich noch nicht, um ehrlich zu sein. Also habe ich auch noch nicht gefunden. Aber da würde ich die Anwendungsfälle auch ein bisschen abtrennen. Für ganz, ganz viele der Anwendungsfälle ist die Karte ja in der Regel, hier ist unser einer Standort von unserem Unternehmen, weil hier sitzen wir und so findest du uns. Da ist es gerade für Mobile-User eh schon immer schwierig, eine Google Maps auf einer Webseite gut zu nutzen. Da wäre meine Empfehlung, in der Regel reicht da eine Art von Screenshot, jetzt kein Google Maps Screenshot, weil da hast du die Rechte nicht dran, aber ein quasi eine bisschen eine Zeichnung, wo du findest, schön gestaltet, wo du dich befindest, schön gestaltet, und dann ein Link zu Google Maps oder zu dem entsprechenden Kartendienst oder Apple Maps für die Mobile-User, weil es in der Regel eh die bessere Erfahrung für den Menschen ist gegenüber, wenn der die Adresse in seiner gewohnten App angucken kann und dann rein und rauszoomen und nicht irgendwie dann gleichzeitig die Webseite noch kleiner macht oder größer macht. Da ist die Experience eh immer schwierig. Den anderen Fall, den du genannt hast mit ich bin eine Bäckereikette, ich habe 80 Filialen, das ist tatsächlich, da habe ich jetzt noch keine super coole Lösung gefunden. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil da ist Google Maps auch etabliert. Ja, da braucht es vielleicht noch ein Jahr, bis das jemand irgendwie cool baut. Also du kannst anstatt Google Maps auch OpenStreetMap und sowas benutzen. Und es gibt auch Anbieter, die das dann quasi ein bisschen ähnlich gut verpacken. Aber auf dem Level, wie das Google Maps macht, habe ich noch nichts gesehen. Und das ist ja das, was der Endnutzer eigentlich erwartet, weil er in der Regel entweder Google Maps oder Apple Maps quasi benutzt, dass er dann die Erfahrung, die er haben will. Da würde ich sagen, da haben wir leider noch nicht so viel.
Okay, also da gibt es noch große Chancen, vielleicht auch für eine europäische Lösung. Wer da Ideen hat, wie gesagt, ist ja eine Chance.
Also die Lösungen, die da sind, die sind jetzt, du hast vorhin bei uns quasi die Einfachheit der Anbindung angesprochen mit, ich kopiere mir einfach einen Code und ist das da. Und die Lösungen, die da sind, sind aus meiner persönlichen Perspektive ein bisschen zu nerdy. Also das ist super viel Aufwand, das dann schön hinzukriegen. Wobei für 80% der Leute halt schon reichen würde, ich brauche ein Code-Snippet, das ich auf meine Webseite packen kann, wo ein PIN auf meinem Unternehmen ist. Das habe ich noch nicht.
Ja. Weil du hast es auch schon angesprochen, ich halte das auch für eine kluge Lösung, wenn man halt Links reinpackt zu Google Maps oder Apple Karten, was auch immer man alles dem Nutzer dann an Service anbieten möchte. Und da kann man ja auch entsprechende Verlinkungen schaffen zum eigenen Google Business Eintrag zum Beispiel, vielleicht auch zu einer entsprechenden Darstellung, wo direkt die Filialen dann in Google Maps angezeigt werden, ist für mich als User, gerade als User mit einem Mobilgerät, natürlich deutlich komfortabler, weil ich direkt in den Navigationsmodus starten kann. Also von daher hilft mir das unterm Strich auch deutlich mehr als eine dynamische Einbindung in irgendeine Website, wo ich dann genau das nämlich nicht machen kann.
Ja.
Wir sind in der Zeit schon recht fortgeschritten und wir wollen aber natürlich noch weitere Tools durchsprechen, damit die nicht hinten runterfallen. Würden wir an dieser Stelle diese Folge erstmal abschließen, aber es wird dann eine zweite Folge geben, in der wir auch weitere Tools besprechen. Das ist an der Stelle versprochen. Es wird also auch noch um zum Beispiel Formulare gehen und auch über so Dinge wie natürlich Schriftarten. Dann schauen wir aber auch auf das ganze Thema Tracking nochmal drauf. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die euch interessieren. Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Dir schon mal an der Stelle ganz herzlichen Dank, Philipp.
Sehr gerne. Freut mich, dass ich da war.
Wir hören dich wieder, nämlich in der nächsten Folge, wo wir dann noch auf die weiteren Tools schauen werden. Und ihr gebt uns hoffentlich Feedback, wie ihr die Folge fandet, und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Die nächste Folge wird es auch in kurzen Abstand geben. Eine Woche später bekommt ihr die schon auf die Ohren, wo es dann um die weiteren Tools geht. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und auf bald.